Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspurwissen.
Also angenommen, man hat ein Übergewicht von 10 bis 20 Kilogramm erreicht in den letzten Jahren und möchte die wieder loswerden, dann soll man nicht sagen, ich möchte jetzt wieder so aussehen wie vor 5 oder 10 Jahren, sondern dass man sagt, okay, ich versuche mal im Monat 1 bis 2 Kilogramm abzunehmen.
Genetisch dick, gibt's das eigentlich? Fragen wir eine Expertin, fragen wir Annette Schürmann.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen und heute mit einem Thema, das ihr euch von uns gewünscht habt. Die Antwort ist wie immer in der Wissenschaft sehr differenziert. Sagt uns, was ihr davon haltet, schickt uns weitere Fragen und Bemerkungen an tonspur@rheinische-post.de. Wir freuen uns total und noch mehr freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns dann auch noch an eure Familie, die Freunde, die Kollegen weiterempfehlt und wenn ihr ein paar Sterne auf eurem Podcast-Portal für uns übrig habt. Dankeschön. Ja, genetisch dick, gibt es sowas oder gehört das zu den besten Ausreden fürs Weiterfuttern im neuen Jahr? Irgendwie fragt man sich das zu Jahresbeginn unwillkürlich, wenn man gefühlt das ganze letzte Jahr gefastet hat und trotzdem mit denselben Kilos und denselben hoffnungslosen Vorsätzen ins neue Jahr gestartet ist. Wir wollen es also wissen, gibt es Leute mit schlechten Genen? Haben die keine Chance, wenn es ums Abnehmen geht? Sollten die vielleicht einfach aufgeben? Darüber kann ich jetzt mit Annette Schürmann sprechen. Sie leitet die Abteilung Experimentelle Diabetologie am Deutschen Institut für Ernährungsforschung in Potsdam und arbeitet ganz eng mit dem Deutschen Zentrum für Diabetesforschung zusammen. Da ist sie auch im Vorstand. Und die beiden Institute gehören praktisch in der Diabetesforschung ganz eng zusammen. Und Frau Schürmann lehrt auch noch als Professorin an der Universität Potsdam. Hallo, Frau Schürmann.
Hallo.
Frau Schürmann, wir sind im Monat der guten Vorsätze angekommen. Das ist der Januar. Was würden Sie jemandem raten, der oder die sagt, in diesem Januar stelle ich endlich mein Leben um, in diesem Januar nehme ich endlich ab?
Also erstmal würde ich sagen, das ist ein ganz toller Vorschlag und eine ganz tolle Idee, das jetzt im neuen Jahr umzusetzen. Ich würde aber diesen Personen anraten, die Ziele nicht zu hoch zu stecken. Also angenommen, man hat ein Übergewicht von 10 bis 20 Kilogramm erreicht in den letzten Jahren und möchte die wieder loswerden, dann soll man nicht sagen, ich möchte jetzt wieder so aussehen wie vor 5 oder 10 Jahren, sondern dass man sagt, okay, ich versuche mal im Monat 1 bis 2 Kilogramm abzunehmen. Das ist schon mal ein sehr großes Ziel oder ein Ziel, was tatsächlich erreichbar ist. Wenn wir uns die Ziele zu hoch setzen, dann wird das frustrierend und man gibt dann doch relativ schnell auf. Wenn man das Ziel hat, tatsächlich abzunehmen, dann würde ich den Personen immer anraten, sich darauf zu besinnen, den Lebensstil zu ändern. Also mal zu überlegen, was esse ich denn, wie viel esse ich denn, wie oft esse ich. Und dann ist es sicherlich am einfachsten, erst einmal zum Beispiel die gesüßten Getränke wegzulassen, statt Limonaden, Apfelsaft, Orangensaft, Latte Macchiato, eher ungesüßte Getränke zu konsumieren, also Tee, Kaffee, Wasser, dann ist es auf jeden Fall ratsam und sehr gut für den Körper, dass man auf prozessierte Nahrungsmittel verzichtet. Das heißt auf Fertigprodukte, auf die Produkte, die wir mal schnell in den Ofen schieben können, wie eine Pizza oder eine Lasagne, die schon fertig präpariert ist. Weil in diesen Präparaten, in diesen Nahrungsmitteln stecken unheimlich viele versteckte Zucker und Fette, die mit dazu beitragen, dass wir gar nicht so satt uns fühlen und vor allen Dingen, dass wir schnell an Gewicht zunehmen.
Also ich finde so 10, 15 Kilo Übergewicht, das hört sich irgendwie immer beherrschbar an. Das ist irgendwas, das hat man sich im Laufe der Jahre mal draufgefuttert, das wird man auch wieder los. Aber es gibt ja viele Menschen, die sind viel, viel, viel dicker. Mhm. Was machen die? Was sollen die tun?
Ja, also auch da ist es so, dass die diese Umstellung des Nahrungsverhaltens unbedingt durchführen sollten, weil das nicht nur für ihr Körpergewicht einen Vorteil hat, sondern insgesamt für ihren Gesundheitsstatus. Ja, sobald ich aufhöre, diese hohen Zucker- und Fettkonzentrationen zu mir zu nehmen, verbessere ich den gesamten Stoffwechsel, verbessere ich die Insulinsensitivität und vermeide, dass ich Krankheiten entwickle, wie einen Diabetes Diabetes, einem Bluthochdruck, andere kardiovaskuläre Erkrankungen etc. Das ist sogar zum Teil gewichtsunabhängig. Wenn ich jetzt wirklich meinetwegen ein BMI von über 30 habe, 30 und über 30 ist man tatsächlich adipös. Das in so einem Fall, klar, sollte man sich auch diese Ziele setzen, aber da hat man dann auch noch weitere Möglichkeiten in Rücksprache mit dem Arzt, zum Beispiel eine medikamentöse Therapie vorzunehmen. Da gibt es ja seit einigen Jahren die sogenannten Schlankmachspritzen. Das ist einmal das Semaglutid. Ich erkläre das gleich, was sich dahinter verbirgt. Oder ein ganz neues Medikament, das also schon seit 2022 in den USA zugelassen ist und jetzt auch in Europa seit letztem Jahr zugelassen ist. Das ist das sogenannte Tirzepatid, das oder Tirzepatid auf Deutsch. Das sind Medikamente, die auf den sogenannten Inkretinen basieren. Inkretine sind Hormone, die unser Darm freisetzt. Also bestimmte Zellen im Darm reagieren auf unsere Nahrungsaufnahme, setzen diese Inkretine, das ist Glucagon-like Peptide 1 zum Beispiel, setzen die frei, die in erster Linie unsere Langerhansinseln schützen und dafür sorgen, dass wir mehr Insulin freisetzen von dem Hormon, das unseren Glukosestoffwechsel reguliert. Die können aber auch ins Gehirn gehen und dort in dem Regulationszentrum, was unseren Hunger und unsere Sättigung reguliert, dort eine Sättigung auslösen.
Also wenn ich jetzt mal einen Strich drunter machen darf und das nochmal vielleicht übersetzen dürfte ein bisschen, dann heißt es, man kann diese neuartigen Abnehmspritzen, die wirken eben einerseits, indem sie das Verhältnis von Insulinausschüttung und Nahrungsaufnahme verbessern, also sie schützen vor Diabetes B-Erkrankungen oder helfen da auch, wenn man schon erkrankt ist. Ja. Und auf der anderen Seite wirken die auf das Suchtzentrum im Gehirn, dass man einfach auch weniger Hunger hat, weniger Durst hat, vielleicht auch weniger rauchen muss und weniger Alkohol trinken will.
Ja, Sie haben das jetzt schon ein bisschen erweitert. Also es geht jetzt nicht nur um das Suchtzentrum, sondern wirklich tatsächlich um den Hypothalamus, der unser Hunger und Sättigung reguliert. Das ist natürlich bei Menschen mit Adipositas so ein bisschen aus dem Lot gekommen. Und hier sorgen die Inkretine, das GLP-1, dafür, dass wir viel eher satt sind oder gar keinen Hunger haben. Ja, ich habe also kürzlich mit einer Person gesprochen, die dieses ganz neue Medikament nimmt und sagt, ich kann auch Leuten zusehen, die essen. Ich habe überhaupt nicht den Trigger, jetzt auch etwas zu essen. Und das ist natürlich ein großer Vorteil. Studien haben aber, wie Sie auch richtig gesagt haben, festgestellt, dass Personen, die zu einer Sucht tendieren, Alkoholsucht, Tablettensucht, durch diese neuen Medikamente Semaglutid und Tirzepatid Benefit haben. Also dass sie tatsächlich auch leichter von der Sucht loskommen.
Hört sich super an, ist aber noch nicht überall verfügbar und ist auch immer noch sehr teuer. Insofern braucht es wahrscheinlich noch ein paar Jahre, bis das dann wirklich richtig funktioniert. Und man weiß auch noch nicht so genau, wie die Langzeitwirkungen davon sind.
Richtig, also es gibt so ein paar unerwünschte Wirkungen, die jetzt schon hier und da angedeutet werden. Aber zunächst möchte ich auch noch mal erwähnen, das sind eigentlich Diabetes-Medikamente. Die sind eigentlich entwickelt worden, um Menschen mit Typ-2-Diabetes zu helfen. Und dann hat man halt auch zusätzlich schon vorher aus den tierexperimentellen Studien gesehen, dass sie auch einen Gewichtseffekt haben und die Menschen mit Typ-2-Diabetes haben auch sehr häufig berichtet, dass sie toll abnehmen. Und diese Körpergewichtsabnahme trägt natürlich auch mit dazu bei, dass der Diabetes dann gestoppt werden kann.
Und Typ-2-Diabetes, sagen wir noch dazu, das ist das, was man sich erwirbt. Also es ist nicht der genetisch bedingte Diabetes, sondern eben der, den man durch vorher falsches Leben praktisch bekommt, wenn man älter ist und wenn man dann eben dann auch krank wird daran. Mhm. Jetzt hatten wir uns eigentlich verabredet, weil wir eine Hörerin haben, die sich gemeldet hat und gesagt hat, naja, ihr macht so viel über Lebensstil und über Abnehmen und so, aber man kann sich das ja nicht aussuchen. Ich bin zum Beispiel nur wegen meiner Gene dick. Also ich bin adipös, aber das ist genetisch bedingt. Gibt es sowas? Also das müssen wir, glaube ich, erstmal klären, bevor wir das ernsthaft diskutieren. Ja. Kann es sein, dass es Menschen gibt, die gar nicht anders können als dick sein?
Ja, also es ist so, dass die Adipose, das Körpergewicht grundsätzlich und auch Übergewicht und Adipositas grundsätzlich komplex reguliert sind. Wir haben drei Faktoren, die da zusammenspielen. Das ist unser Lebensstil, also wenn wir zu viel essen. Das ist unsere Genetik, also das, was wir von unseren Eltern, Großeltern vererbt bekommen haben. Und das ist die Epigenetik. Die hängt wieder damit zusammen, was der Lebensstil oder was äußere Faktoren oder auch das, was während der Schwangerschaft mit uns Babys passiert, dass durch diese Epigenetik die Aktivität von bestimmten Genen verändert wird, dass Gene stärker oder schwächer abgelesen werden. Diese drei Faktoren spielen zusammen. In der allgemeinen Bevölkerung haben wir es in der Regel damit zu tun, dass eine Adipositas durch eine polygene Erkrankung ausgelöst wird. Das heißt, dass viele Gene zusammenspielen, die alle so nicht ganz hundertprozentig gut funktionieren und damit dann das Körpergewicht erhöhen. In ganz seltenen Fällen, also bei 1-3% der Menschen, die eine Adipositas haben, liegt eine monogene Erkrankung vor. Das heißt, dass nur ein Gendefekt existiert. Das sind dann aber massive Gendefekte, wo dann wirklich das entsprechende Protein nicht gemacht wird. Das berühmteste ist das Sättigungshormon Leptin, was nicht produziert wird. Und diese Menschen, das geht schon bei den Babys los, haben kontinuierlichen Hunger. Die müssen immer essen. Das ist wirklich sehr, sehr selten. Kann aber jetzt durch Leptin, wenn man Leptin dann spritzt, kann das dann entsprechend behandelt werden. Eine andere Mutation liegt zum Beispiel im Melanocortin-4-Rezeptor vor, der auch wieder in dem in dieser Sättigungssignalkaskade eine wichtige Rolle spielt. Da kann man nichts substituieren, da kann man einfach nur zum Beispiel eine medikamentöse Therapie machen. Aber wie gesagt, die Leute leiden halt immer unter Hunger und können dann wirklich nichts tun. Die Gene, die im komplexen Zusammenhang sind, also bei der polygenen Adipositas, ist es in der Regel so, dass diese Gene erst dann eine Adipositas auslösen, wenn sie einem ungesunden Lebensstil ausgesetzt sind.
Da müsste man eben nochmal sagen, Epigenetik, das haben Sie erwähnt, das ist der Einfluss von Umweltfaktoren, auch von Verhaltensfaktoren natürlich auf die Zellaktivität. Also einmal eben das, was man in der Schwangerschaft schon eben als Embryo mitbekommen hat, aber eben auch das, was dann später eingetragen wird.
Genau, also das ist so, also man muss sich das vorstellen, dass epigenetische Veränderungen, die sind wichtig, die sind auch für unsere Entwicklung wichtig, dass die aber im Grunde genommen wie so Lichtdimmer funktionieren. Also wenn ein Gen jetzt epigenetisch beeinflusst ist, dann kann das Gen aktiver oder inaktiver werden. Das Licht kann heller oder dunkler werden. Ja, so in etwa kann man sich das vorstellen.
Und kann ich das auch anknipsen und abknipsen?
Ich kann es nicht kurzfristig an- und abknipsen, aber was wir durch unsere Studien im Deutschen Zentrum für Diabetesforschung, also im DZD, sehen, ist, dass wir schon solche epigenetischen Unterschiede zwischen schlanken und adipösen Menschen sehen, dass man aber diese Unterschiede zum Beispiel durch einen starken Gewichtsverlust, wie er zum Beispiel durch eine bariatrische Chirurgie ausgelöst werden, Magenverkleinerung, Magenbandlegen, dass damit tatsächlich diese epigenetischen Veränderungen größtenteils wieder zurückgestellt werden. Das heißt, da gibt es eine Flexibilität.
Ja. Und wie kann ich denn merken, ob meine Gene, also ob ich eben eine von diesen polygenen Erkrankungen habe, also dass ich eigentlich gar nicht so richtig viel dagegen tun kann, dick zu sein, oder ob es, ob ich einfach unbeherrscht und undiszipliniert bin?
Ja, also Sie können rein theoretisch die Genetik feststellen. Sie können ja rein theoretisch einen Test machen und sehen, ob Sie diese Adipositas-Gene haben. Es gibt eine Reihe von Firmen, die so etwas anbieten. Ich kann nur dringend davon abraten, weil das ist nur Geschäftemacherei. Das ist nur ein kleiner Bruchteil von Genen, die da untersucht werden. Und da schmeißt man das Geld nur heraus. Was man einfach machen muss, ist, man muss die Eltern fragen. Wart ihr als Kind schon dick? Oder seid ihr erst im Erwachsenenalter übergewichtig oder dick geworden? Wenn die Vorfahren bereits als Kind übergewichtig waren, dann kann man davon ausgehen, das ist sicherlich eine starke genetische Komponente. Wenn aber erst im Erwachsenenalter, also im Alter von, weiß ich nicht, 40, 50 Jahren, das Übergewicht entwickelt wird, dann ist es eher der Lebensstil und vielleicht ein paar Gene, die das mit beeinflussen, aber die spielen nicht so eine vordergründige Rolle.
Wie ist das bei Menschen, die dazwischen sind? Also so bei 18- bis 38-Jährigen. Da sind ja die Zahlen so, dass alle sagen, da gibt es eine irrsinnige Zunahme an adipösen Menschen, die ganz offensichtlich als Kinder jetzt nicht schon wahnsinnig dick waren, aber die eben in diesem jungen Erwachsenenalter, wo man gerade ausgezogen ist und wo man natürlich auch genug Geld verdient, um Döner und Pizza kaufen zu können, die in diesem Zeitalter, in diesem Alter dick werden. Was mit denen? Sind die genetisch disponiert oder sind die einfach, laufen die aus dem Ruder?
Nein, also da würde ich ganz klar denken, dass die vor allen Dingen aus dem Ruder laufen, dass die dadurch, dass sie sich wenig bewegen, in erster Linie am Monitor oder an den mobilen Geräten sitzen, einen Bewegungsmangel haben, deshalb schon alleine deutlich weniger Energie verbrauchen und sich dann natürlich überernähren beziehungsweise auch ungesund ernähren, Fastfood, Fertiggerichte etc. Also diese Personen sollten sich halt immer fragen, wie viel esse ich denn eigentlich? Einfach mal so eine Bestandsaufnahme machen, wie oft und wie viel esse ich eigentlich? Weil das Problem ist, es ist wie so ein Teufelskreis. Wenn ich zu häufig esse, dann fordere ich endokrines System, also die Hormone, das Insulin zum Beispiel, fordere ich kontinuierlich. Und das ist natürlich sehr belastend für den Körper, weil die Langerhansinseln halt immer wieder dieses Insulin freisetzen müssen.
Und Langerhansinseln sind die Inseln in der Zelle, die für die Insulinproduktion verantwortlich sind.
Ja, das sind die Inseln in der Bauchspeicheldrüse, die das Insulin produzieren. Und durch diese ewige Freisetzung von Insulin stumpft dann aber auch das System ab, an das das Insulin bindet. Also die Signale, die das Insulin vermittelt, stumpfen ab. Das funktioniert nicht mehr so gut. Wir sprechen dann von einer Insulinresistenz. Und diese Insulinresistenz trägt dann wieder leider dazu bei, dass wir noch mal dicker werden, weil auch Insulin ein Sättigungssignal normalerweise ist, auch im Gehirn ein Sättigungssignal ist. Und auch unser Gehirn kann insulinresistent werden. Und wenn das Gehirn nicht mehr auf das Insulin reagiert, haben wir Hunger, obwohl wir vielleicht gut gegessen haben. Und das ist im Grunde genommen so ein Teufelskreis, der dadurch zustande kommt, dass wir zu häufig essen. Dieses Snacken, hier mal einen Riegel und dort etwas, einen Keks oder so, das ist absolut kontraproduktiv. Und deshalb rate ich Personen, die Probleme mit dem Gewicht haben, an, möglichst ihre 3 Mahlzeiten am Tag einzuhalten und zwischendurch eine Pause zu machen. Das hilft oft, das reicht oft aus. Wenn das nicht ausreicht, kann man nochmal hergehen und mal das intermittierende Fasten oder Intervallfasten ausprobieren. Also nur über einen Zeitraum von 6 oder 8 Stunden essen und die andere Zeit wirklich komplett auf Kalorienzufuhr verzichten. Das ist auch sehr effektiv.
Also das muss man, glaube ich, wirklich auch nochmal laut sagen. Früher hat man ja immer gesagt, die ideale Diät ist halt eben oft, aber wenig essen. Und davon ist man weg. Man sagt halt eben heute, weniger Mahlzeiten sind besser für das Gesamtsystem, die gesamte Gesundheit, als eben 6 oder 7 am Tag.
Aber ich kann auch erklären, warum man früher gesagt hat, 6 oder 7 Mal essen. Also das waren sicherlich auch Zeiten, wo die Leute oft zu dünn waren. Aber das war auch im Grunde genommen ein Ratschlag, um den Konsum von Obst und Gemüse zu erhöhen, um den Vitaminhaushalt zu optimieren. Das war der ursprüngliche Grund. Das ist also schon lange her. Aber wie gesagt, heute, wir wissen, dass wir, egal was wir essen, dass wir genug Vitamine zu uns nehmen. Aber es ist so, dass wir in diesen 3 Mahlzeiten natürlich möglichst viel Gemüse und Obst und vor allen Dingen auch Vollkornprodukte zu uns nehmen. Weil diese Aspekte, also gerade Vollkornprodukte, enorm zu unserem Sättigungsverhalten beitragen. Ja, wir fühlen uns satter, wenn wir ein Vollkornbrot essen im Vergleich zu einem Weißbrot beispielsweise.
Und wenn wir jetzt nochmal gucken auf unser eigentliches Thema, nämlich die Frage, wer ist genetisch bedingt übergewichtig und adipös und wer ist verhaltensbedingt überwichtig, gewichtig und adipös, gibt es Unterschiede in der vorgeschlagenen Therapie für diejenigen, die genetisch bedingt zu dick sind und die, von denen wir gerade gesprochen haben, bei denen es eben eher so eine Verhaltensfrage ist?
Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, die Menschen, die wirklich nur eine verhaltensbedingte Adipositas haben, die müssten eigentlich mit ihren Lebensstiländerungen Gewicht gut abnehmen können. Das ist natürlich unbequem, weil man muss wieder anders kochen, man muss seinen Plan umstellen, man muss sich vielleicht auch häufiger motivieren, statt der Rolltreppe die Treppe zu nehmen oder auf den Aufzug zu verzichten, mal das Fahrrad zu nehmen oder weiter zu laufen, weitere Strecken auch zu laufen oder sich mit irgendeinem Sport anzufreunden. Ich denke, die Personen, die feststellen, wenn sie jetzt ihre Ernährungsumstellung durchführen, aber kein Gewicht abnehmen, da kann ich dann wirklich nur anraten, mit dem Arzt Rücksprache zu halten, ob man nicht so eine medikamentöse Therapie versucht.
Ja. Nur nochmal, um das auch nochmal klar zu kriegen, die Leute sind ja nicht, oder man wird ja nicht umsonst dick. Man wird ja nicht dick, weil man dick werden will. Wie erfolgreich sind denn diese verhaltensbedingten Therapien, von denen Sie jetzt gerade gesprochen haben, für diejenigen, die nicht genetisch vorbelastet sind? Also wenn ich dick geworden bin, weil ich eben den Aufzug genommen habe und nicht die Treppe, dann werde ich doch nicht in Zukunft lieber die Treppe nehmen als den Aufzug.
Das hängt natürlich vom eigenen Wunsch ab. Wie wichtig ist das? Wie wichtig ist mir das, dass ich gesund alt werde, dass ich an Gewicht verliere oder zumindest meinen Stoffwechsel so umstelle, dass ich gesund bin und vermeide, dass ich Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder einen Diabetes entwickle? Das ist natürlich schon schwierig. Also wir wissen aus diesen ganzen Interventionsstudien, die seit 20, 30 Jahren durchgeführt werden, dass die meisten Leute wieder rückfällig werden. Solange sie in einer Gruppe, in einer Therapie sind, vom Ernährungsberater Vorschläge bekommen, in der Gruppe vielleicht auch etwas Sport machen und durch diesen kontinuierlichen Kontakt mit den Ernährungsberatern und den Ärzten und den Sportmedizinern, da ist das sehr effektiv. Aber sobald das abbricht, fallen die meisten leider wieder in ihr altes Muster zurück. Ich würde so denken, 10-15% schaffen es mit dieser Umstellung und diese Umstellung auch beizubehalten. Der Punkt ist, sobald ich wieder, wie ich gerade gesagt habe, ins alte Muster zurückfalle, geht automatisch mein Gewicht wieder hoch. Das Gleiche gilt natürlich auch bei den Medikamenten. Wenn ich Semaglutid oder Tirzepatid nehme, sobald ich diese Medikamente absetze, geht mein Gewicht wieder hoch. Habe ich wieder Hunger, kann nicht ertragen, wenn jemand neben mir eine Sachertorte isst, dann muss ich da auch zugreifen.
Und würde man sagen, dass eben genau dieses Verhalten, das gleicht ja einer Sucht, wie eben auch eine Alkoholsucht oder einer Nikotinsucht oder einer Drogensucht, Würden Sie sagen, man müsste eben, wenn man dauerhaft abnehmen will und dauerhaft schlank bleiben möchte, dann eben ähnlich wie bei Alkoholtherapien eben auch anschließend in sowas wie anonyme Alkoholiker, also anonyme Esser oder anonyme Drogenabhängige. Also man müsste eben praktisch ständig im Gespräch darüber sein und sich auch ständig der Gefahr bewusst sein, rückfällig zu werden?
Ja, also ich... Das würde ich gar nicht mal denken, aber es ist sicherlich hilfreich, wenn man sich mit Gleichgesinnten zusammentut. Das hat dieses Weight Watcher Programm gezeigt. Ja, die haben in der Gruppe abgenommen und sich immer in der Gruppe getroffen und das hat ihnen Halt und Unterstützung gegeben. Und das ist eigentlich immer sehr effektiv gewesen. Und von daher denke ich, ist es vielleicht eine ganz gute Idee, dass man sich Gleichgesinnte sucht. Und das sehen wir ja auch in den Studien. Ja, also meine Kolleginnen und Kollegen in Tübingen, die führen also intensive Interventionsstudien innerhalb dieses DZDs durch, bei Prädiabetikern vor allen Dingen. Das ist eine Kombination aus einer Ernährungsberatung und einem Sportprogramm. Und die sind in engen Kontakt mit mit diesen Personen. Wir nennen die Probanden, weil sie ja noch nicht krank sind. Das ist wirklich sehr effektiv und auch langfristig effektiv. Ja, aber weil die halt miteinander in Kontakt sind und auch immer mal wieder interessante Informationen von den Forschenden bekommen.
Und wenn wir jetzt nochmal auf die beiden unterschiedlichen Gruppen gucken, über die wir ja heute reden, genetisch Belastete und genetisch nicht Belastete, kriegen die denn andere Krankheiten, andere Folgeerkrankungen? Also werden erblich Belastete anders krank? Haben die mehr Kreislauferkrankungen als eben solche, die erblich nicht belastet sind?
Also von unseren genetischen Analysen wissen wir, dass viele Gene, die eine Adipositas auslösen, auch gleichzeitig Risikogene sind für einen Typ-2-Diabetes oder auch für kardiovaskuläre Erkrankungen. Aber grundsätzlich gilt, dass diese Erkrankungen immer nur entstehen bei Vorliegen einer Adipositas, ja. Also auch wenn ich jetzt ein Diabetes-Gen trage, was vielleicht auch mit Adipositas in Verbindung gebracht wird und ich es aber schaffe, nicht an Gewicht zuzunehmen, also früh genug, also wenn ich noch übergewichtig bin, früh genug zu reagieren, dann muss ich beide Erkrankungen nicht bekommen. Insgesamt kann man grundsätzlich sagen, dass wenn eine Adipositas vorliegt, ein höheres Risiko vorliegt, eine Fettleber zu bekommen, die sich wieder auch negativ auf unser Herz auswirken kann, dass das Risiko für den Bluthochdruck höher ist, für den Diabetes und natürlich auch für Gelenkerkrankungen etc. Also auch orthopädische Erkrankungen sind häufig einhergehend mit der Adipositas oder durch Blutungsstörungen.
Ne? Und das Risiko sinkt für beide Gruppen, wenn unbedingt, ich weniger esse dann oder wenn ich abnehme, aber genetisch Vorbelastete profitieren deshalb besonders, weil es eben oft dieselben Gene sind, die praktisch noch ein zusätzliches Risiko sind für einen Diabetes oder für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.
Ganz genau.
Was heißt das denn jetzt für unsere guten Vorsätze zum neuen Jahr?
Also es heißt auf jeden Fall, dass es sich unbedingt lohnt, nochmal zu reflektieren, was ich esse, wie viel ich esse, was kann ich tun, um meinen Körper gesund zu halten, weil wir möchten alle alt werden. Ja, aber wir möchten ja möglichst gesund alt werden, ohne dass wir jetzt eine ganze Litanei von Tabletten schlucken sonstiges machen müssen. Also von daher, es bringt immer etwas, sich mal wieder zu besinnen, seltener zu essen und gesünderes zu essen, gesund zu kochen. Das kann ich jedem nur anraten. Und das nicht nur für den Januar zu machen.
Und für diejenigen, die sich jetzt Gedanken darüber machen müssen oder können, ob sie genetisch vorbelastet sind, also für diejenigen, deren Eltern schon als Kinder dick waren, die selber schon als Kinder dick waren, würde es eben doch auch heißen, geht zum Arzt und fragt nach einer Abnehmspritze, nach einer medikamentösen Therapie. Dafür muss man sich in dem Fall jedenfalls mal nicht schämen.
Überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Also das kann ich wirklich diesen Personen unbedingt anraten.
Frau Schönmann, danke schön für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen. Das war sehr nett. Alles Gute.
Das fand ich auch. Dankeschön. Und danke Ihnen euch auch fürs Zuhören. Nächste Woche geht es hier weiter, wie immer. Wahrscheinlich diesmal mit einer alles entscheidenden Frage. Wie gut müssen Politiker aussehen? Scheint mir gerade jetzt zum Wahlkampf eine wichtige Frage zu sein, wenn ich mir so täglich auf diese Plakate schaue, die jetzt schon hängen. Herzliche Grüße, Ihre, eure Ursula Weidenfeld.